Ich möchte den Predigttext für heute vorlesen. Das ist Psalm 84. Und ihr könnt gerne mitlesen. Oder zuhören. Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Herrscharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott. Auch der Sperling findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein Gott und mein König. Wohl denen, die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Wohl den Menschen, die Kraft finden in dir, wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten. Ziehen sie durch das trostlose Tal, wird es für sie zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft, dann schauen sie Gott auf dem Zion. Herr der Herrscharen, höre mein Beten, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, sieh her auf unseren Schild, schau auf das Antlitz deines Gesalbten, denn ein einziger Tag in den Vorhöfen deines Heiligtums ist besser als tausend andere. Lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er schenkt Gnade und Herrlichkeit. Der Herr versagt denen, die rechtschaffen sind, keine Gabe. Herr der Herrscharen, wohl dem, der dir vertraut. Herr Gott, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig wird für uns, wenn du dadurch zu uns sprichst, Gott. Und wir möchten unsere Ohren heute Morgen aufmachen, unsere Herzen öffnen für das, was du sagen möchtest. Ich bitte dich, rede du heute Morgen zu uns und ja, komm uns nah und beweg du unser Herz mit dem, was dein Herz bewegt. Amen. Die Urlaubszeit ist vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte die letzte Woche meine erste Arbeitswoche. Vor 2 Wochen noch kam ich frisch aus der Bretagne. 2 Wochen mit der Familie, Haus am Meer. Man stand in der Küche mit Blick aufs Meer. Man konnte morgens aus dem Haus rausgehen, sich eine Tasse Tee schnappen und dann am Meer Bibel lesen, nachdenken. Es war einfach genial. Und ich kam nach Hause und ging in meine Wohnung. Mach die Wohnung auf. Nein, Anderle, nicht das, was du. Anderle weint. Mir geht es anders. Ich hatte glücklicherweise meine Wohnung vorher aufgeräumt. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich kam rein und dachte, oh, und habe meine Sachen abgeladen. Und dann tatsächlich, es waren Zeugen dabei, so ziemlich in den ersten 10 Minuten habe ich eins gemacht. Wie schön ist meine Wohnung? Ich liebe meine Wohnung. Extrovertierter Mensch. Ich freue mich mit dem ganzen Körper. Und tatsächlich, ich fühle mich so wohl bei mir zu Hause, dass ich, wenn ich nach 2 Wochen Urlaub wieder nach Hause komme, mich so an meiner Wohnung erfreue und sie so toll finde, dass ich einen Freudentanz jubelnd durch meine Wohnung mache. Ungelogen. In meine Wohnung lade ich dann als nächstes Freunde ein. Also ich hatte dann noch 1 Woche Urlaub. Und die habe ich dazu genutzt, mich mit Freundinnen zu verabreden. Das heißt, ich habe die Natanja gefragt, ob sie Zeit hat. Ich habe die Lara gefragt, ob sie Zeit hat. Und ich habe sie zum Frühstück eingeladen. Zu Hause zu mir in meine Wohnung. Weil zu Hause zu mir in meine Wohnung lade ich in der Regel Leute ein, die mir am Herzen liegen, die ich mag, die mir nahestehen. Genau. Oh. Also meine Wohnung ist ein Ort, wo ich nicht jeden hin einlade. Leute, die ich heute zum ersten Mal kennengelernt habe. Ja, wir gehen vielleicht einen Kaffee miteinander trinken, um uns besser kennenzulernen. Aber zu mir nach Hause, da musst du mich schon ein bisschen besser kennen. Und da lade ich dich ein, wenn du wirklich ein guter Freund, eine gute Freundin von mir bist. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott lädt dich ein zu sich nach Hause, in seine Wohnung. Und er macht es, weil du ihm wichtig bist und weil er Zeit mit dir persönlich verbringen möchte. Er möchte sich nicht nur auf einen flüchtigen Kaffee mit dir verabreden, sondern Gott möchte dich zu Hause in seinen 4 Wänden, wo er lebt, wo er wohnt, haben und dich einladen. Wer ist dieser Gott, der uns da einlädt? Also je nachdem, von wem ich eingeladen werde, freue ich mich oder denke mir, wie komme ich aus der Nummer raus? Wer ist dieser Gott, der uns einlädt? In Psalm 84, 12 steht, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er schenkt Gnade und Herrlichkeit. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und ich habe das gestern Morgen noch ein bisschen besser verstehen dürfen, was es heißt, dass Gott Sonne ist. Gestern Morgen war ein super, super Vormittag. Es war wolkenlos, es war warm. Und mein Balkon, der hat morgens immer besonders viel Sonne. Das ist ein weiterer Vorteil meiner Wohnung. Ich habe einen Balkon, wo morgens bis mittags um 2 die Sonne hinscheint ungefähr. Und ich wollte eigentlich zu Hause noch ein paar Sachen erledigen. Ich wollte noch mal über die Predigt drüber gehen. Ich wollte noch was vorbereiten für nächste Woche. Aber die Sonne war so schön, dass ich mich einfach gezwungen sah, mich auf meinen Hängesessel zu setzen, auf meinem Balkon in der Sonne und da einfach nur zu sein. Ich habe Musik gehört, ich habe gelesen und ich wusste, ach, so langsam wird die Zeit eng. Ich habe doch heute Mittag auch noch einen Termin. Aber ich musste einfach auf meinem Balkon bleiben, bis die Sonne ums Eck gegangen ist und sie nicht mehr da war. Und mir wurde so klar, ja Gott, das bedeutet es, dass du unsere Sonne bist. Sonne ist so was Schönes. Es war für mich unmöglich, mich ins Haus rein zu verkriechen, weil ich einfach diese Wärme nochmal erleben musste. Ich musste einfach dieses Schöne der Sonne ausgesetzt sein erleben. Und so ist es mit Gott. Gott ist so wärmend. Gott ist so wunderbar, dass wir uns ihm einfach aussetzen wollen, wenn wir ihn erlebt haben, wenn du weißt, wie genial es ist, sich einfach nur in die angenehme Sonne zu legen, ein Buch zu lesen und da einfach nur zu sein, dann willst du da nicht mehr weggehen. Also mir kam das gestern sehr nah, dieses Gott ist unsere Sonne und unser Schild. Und wir haben einen Gott, der sagt in Jeremia 31,3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Wir haben keinen unpersönlichen Gott, sondern Gott sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ich liebe dich. Und in Zephania schreibt über Gott, der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das ist der Gott, der uns einlädt zu sich nach Hause, in seine Wohnung. Ein Gott, in dessen Gegenwart man sich so gerne aufhält, wie in der Sonne auf dem Balkon. Ein Gott, der zu einem sagt, ich habe dich je und je geliebt und ich habe dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Und Gott, der sagt, ich bin so begeistert über dich, dass ich über dich schwelge, dass ich über dich jauchze, dass ich mich freue über dich mit allem, so wie Silke in ihrer Wohnung tanzt, über ihre Wohnung noch mehr, tanzt er über dich aus Freude, einfach weil er dich so genial findet. Ich bin ziemlich sicher, dass fast jeder hier drin schon mal verliebt war in eine Person. Erinnere dich mal zurück, vielleicht bist du es gerade, aber vielleicht warst du es mal. Und wie war das damals? Was ist mit dir passiert, als du verliebt warst? Also, als ich verliebt war, habe ich extrem viel an diese Person denken müssen, den ganzen Tag. Und es ging mir viel darum, viel Zeit mit dieser Person zu verbringen. Wann kann ich ihn wieder sehen? Und wenn du mit ihm zusammen bist, dann klebst du an seinen, dann klebst du an ihren Lippen und es interessiert dich tatsächlich, was diese Person zu sagen hat, egal ob das jetzt so besonders geistreich ist oder nicht. Es ist einfach, du musst es hören und aufsaugen und bist voller Begeisterung für diese Person. Und das ist der Punkt an vielen Predigten, wo es heißt, genau diese Begeisterung sollst du für Gott haben. Du sollst in ihn verliebt sein, wie der größte Schwarm, den du in deinem Leben hast, optimalerweise dein Ehemann, deine Ehefrau. Aber ich sage dir heute Morgen, mit dieser Verliebtheit ist Gott in dich verliebt. Mit dieser Verliebtheit, mit dieser Begeisterung ist Gott in dich verliebt. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Er denkt extrem viel an dich den ganzen Tag. Er ist für dich und er möchte hören, was du zu sagen hast. Er ist interessiert daran, was sich in dir abspielt und er ist voller Begeisterung für dich. Und Gott kommt nicht und sagt, ich liebe dich, du musst mich lieben. Er fordert nicht haarsteinen Gehorsam ein, sondern wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott umwirbt dich mit seiner Liebe. Er ist so begeistert über dich und er umwirbt dich, bis du es endlich siehst, bis du es endlich erkennst, bis du es endlich spürst, wie sehr er für dich ist, bis du es ihm endlich glaubst, bis die Nebelschwaden, die um deinen Kopf sich rum versammelt haben, endlich weggeblasen sind, bis er dich endlich gesund geliebt hat, bis das falsche Gottesbild, das du von ihm hast, endlich aufgelöst ist. Vielleicht bist du heute Morgen da und alles, was du von Gott erwartest, ist, dass er den Finger auf den nächsten Fehler legt, den du machst. Oder vielleicht bist du heute Morgen da und nichts anderes, was du von Gott erwartest, ist der nächste Befehl, in welche Richtung es gehen kann. Oder vielleicht bist du heute Morgen da und das Einzige, was dein Gott von dir erwartet, ist, dass du die Bibel liest. Vielleicht versperrt dir ein falsches Bild von diesem Gott den Blick auf den wahren Gott, der voller Liebe für dich ist. Vielleicht ist es aber auch dein Selbsthass, der dir es versagt zu glauben, dass er dich liebt. Vielleicht kannst du dich selbst so wenig mögen. Vielleicht gefällst du dir selbst so wenig. Vielleicht denkst du dir, wie sollte irgendjemand mich mögen, ich mag mich ja selbst nicht. Und du projizierst dein Bild von dir selbst auf Gott. Oder vielleicht ist es deine Religiosität, meine Religiosität, die es mir verwehrt zu glauben, dass Gott mich wirklich liebt, weil ich so verstrickt bin darin, meine To-Dos einzuhalten, meine 5 Minuten Bibel lesen, 5 Minuten beten, 5 Minuten ein Lied singen für Gott, dass ich das so schematisch mache und denke, ja, dann habe ich es gemacht, dann bin ich ein guter Christ, dann habe ich Eintritt, dass ich gar nicht komme und sage, ich nehme diese 15 Minuten und hör Gott, was du zu mir sagst und glaube, dass du mich liebst. Ich glaube, dass der Schreiber dieses Psalmes von Psalm 84 Gott schon auf eine ganz besondere und intensive Weise kennengelernt hat. Der schreibt nämlich in den Versen 2 und 3, irgendwas? Stimmt hier gar nicht. Kannst du zu Psalm 84, 2 und 3 klicken? Nein, da ist eine Extrafolie, aber egal, ich lese es vor. Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Herrscharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott. Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Herrscharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott. Da ist Leben drin in diesen zwei Versen. Da ist eine Sehnsucht drin. Da ist, ich habe schon was geschmeckt und ich muss es wieder haben. Es ist ein 10 Jahre langer Winter liegt hinter mir. Ich erinnere mich noch an die Sonne, die ich gespürt habe und ich kann nicht anders. Ich brauche das wieder. Ich glaube, dass derjenige, der den Psalm geschrieben hat, Gott auf so eine Art und Weise erlebt hat, dass es ihn danach gesehnt hat und verzehrt hat, Gott wieder auf diese Art und Weise zu erleben und zu erfahren. Und interessant ist, Psalmen folgen oft einem gewissen Schema, einem gewissen Aufbau. Wenn man die Psalmen studiert, dann kann man sehen, da ist ein gewisser Ablauf drin. In diesem Psalm fehlt es so ein Stück weit. Dieser Psalm folgt.
Stimmt?
Ja. Dieser Psalm folgt nicht einer gewissen Struktur oder einem gewissen Ablauf. Es ist fast so, als ob sich da einer hingesetzt hätte und sich gedacht hat, ich habe es jetzt mehrfach gebetet. Ich habe es gesungen, ich habe es getanzt, ich muss es jetzt auch noch aufschreiben. Ich muss das loswerden, was in mir vor sich geht. Das ist keine Floskel, sondern das ist ein, da ist was in einem aufgebrochen und das musste Ausdruck finden. Und das ist was, das man nicht erzwingen kann. Das ist eine Begeisterung, die er erlebt aufgrund dessen, was er erfahren hat. Und dich möchte ich heute Morgen fragen, wo stehst du? Stehst du zusammen mit dem Schreiber von Psalm 84 und bist begeistert darüber, was Gott in deinem Leben tut und getan hat? Bist du begeistert darüber, was für einen Gott du kennen darfst? Bist du begeistert darüber, in seiner Gegenwart zu stehen und ihn anzubeten? Dann bleib dort. Bleib an diesem Ort, wo du diese Begeisterung erlebst, wo Gott dein Ein und Alles ist, wo du wirklich sagen kannst, ja, das ist so genial, ich bin da gerade und ich will gar nicht mehr raus. Ich genieße diese Nähe, ich genieße diese Zeit mit ihm und er ist mein Ein und Alles, wo du voll bist von ihm. Und steck andere damit an. Sei du derjenige, der hier in der Gemeinde ist, der hier im Haus des Herrn ist, der nicht beschämt ist und sich denkt, oh, wenn es den anderen nicht so gut geht, dann sage ich am besten gar nicht, dass ich Gott lieb, sondern sei ansteckend. Sei voller Liebe für diejenigen, die mit dir in der Hausgruppe sind und nimm sie mit rein in diese Liebesbeziehung. Stülp ihnen nichts über, aber sei begeistert für Gott. Psalm 84,5 heißt es, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Und es waren damals, zu Zeiten des Tempels, waren es die Priester und die Leviten, die wirklich beständig vor dem Herrn waren, die dort ihren Tempeldienst getan hatten, die ein besonderes Privileg hatten, vor Gott dienen zu dürfen und alle Zeit in seinem Tempel zu sein. Die anderen Juden, die anderen Israeliten, die sind dreimal im Jahr zu drei Festen gepilgert und haben dann dort im Tempel geopfert und in Jerusalem gefeiert. Aber die Leviten und die Priester, die waren beständig vor Gott und die durften im Tempel sein. Und der Tempel ist der Ort, in dem Gott wohnt, wo Gott gegenwärtig ist, wo man Gott begegnen kann auf eine besondere Art und Weise. Und das Geniale ist, dass seitdem Jesus da war, gilt es auch für uns. Seitdem Jesus da war, ist es, wir wissen, Gott lebt nicht in einem gemauerten Tempel, sondern wir haben freien Zugang jeden Tag zu ihm. Wir haben das Privileg, jeden Tag in das Haus Gottes zu kommen. Wir haben eine Einladung und wir dürfen da reingehen. Wir dürfen mutig vor den Thron des Höchsten kommen, weil Jesus uns gerecht gemacht hat, weil Gott sein Höchstes, sein Liebstes gegeben hat, nämlich seinen Sohn, damit du seine Tochter werden kannst, damit du sein Sohn werden kannst. Na, dann ist ja alles happy. Dann können wir ja an dem Punkt Schluss machen. Wir haben das Privileg, in Gottes Gegenwart zu sein und zu bleiben. Was kann uns da noch hindern? Wir haben den Himmel auf Erden heruntergebetet. Wir haben alles getan. Wir haben freien Zugang. Der Vorhang ist zerrissen. Der Tod ist besiegt. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Halleluja! Das ist unser Stand. Hier sind wir. Nichts anderes. Wir dürfen beständig in seiner Gegenwart leben. Heute, jetzt, in diesem Moment. Herzlichen Glückwunsch für alle, die es immer tun. Aber irgendwas stimmt nicht. Also, irgendwas stimmt doch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber meine Realität sieht oft nicht so aus. Ich finde mich nicht jeden Morgen lobpreisend in der Gegenwart Gottes und denke mir, oh, wie schön, Herr, dass ich heute bei dir sein darf. Ich liebe dich über alle Maßen und ich spüre deine Liebe für mich. Und alles ist so herrlich und wunderbar, Himmel auf Erden. Irgendwas funktioniert nicht. Ich glaube von ganzem Herzen, dass der Tod besiegt ist. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus am Kreuz den Tod besiegt hat. Und ich halte es für absolut wahr, dass die Sünde keine Macht mehr über mich hat. Und ich weiß, ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass ich beständigen Zugang habe vor diesen Thron Gottes, dass ich beständigen Zugang habe zu Gott und in seiner Gegenwart sein kann. Und trotzdem fühle ich mich oft fern von ihm. Und trotzdem sündige ich jeden Tag noch. Weiß nicht, wie es dir geht. Meine Realität ist einfach nicht so, dass ich jeden Tag vor Gott stehe in Anbetung. Stimmt da was nicht mit mir? Stimmt da was nicht mit dir? Vielleicht geht es dir ähnlich. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass already und not yet, in dem wir leben, dass alles bereits schon geschehen ist. Wir sind von der Sünde losgekauft. Der Tod ist besiegt. Der Weg zum Heiligtum ist frei für uns. Wir dürfen in Gottes Gegenwart stehen. Und dennoch leben wir noch hier auf dieser Welt und wir erleben, dass wir trotzdem noch sündigen. Wir erleben, dass wir uns immer wieder abwenden von Gott. Wir sind in der Zeit, wo die Schlacht schon entschieden ist, aber wo wir noch in einzelnen Kämpfen drinstecken. Also wie gesagt, für die Juden in Israel war es normal, dass man dreimal im Jahr, die männlichen Juden haben sich aufgemacht nach Jerusalem zum Tempel und haben dort die Feste gefeiert. Hieß ganz praktisch, wenn es wieder soweit ist, ich schnapp mir meinen Esel, nehme ich jetzt mal an, hock mich da drauf und mach mich auf den Weg nach Jerusalem. Wahrscheinlich hat man auf dem Weg noch einige andere gefunden. Und je nachdem, woher du kamst, war das ein ganz kurzer Weg oder auch ein längerer Weg. Ich habe mal Google Maps befragt, so ungefähr vom See Genezareth aus, da oben, Kinneret ist die Stadt, bis runter nach Jerusalem. Da warst du zu Fuß, gehen wir mal davon aus, dass ein Esel nicht viel schneller ist, als wenn man zu Fuß unterwegs ist, das würde ich so einschätzen, warst du 30 Stunden am Stück unterwegs. Naja, keiner läuft jetzt 30 Stunden durch, ist eher unwahrscheinlich. Rechnen wir das Ganze mal runter auf 6 Stunden pro Tag ungefähr. 5 Tage. 5 Tage auf dem Esel, einen ganzen Tag, einen Tagesritt warst du unterwegs. Übrigens, auch interessant, wenn du da runtergegangen bist, das waren 1000 Höhenmeter, die du zurückgelegt hast. Ja, da ging es auch bergab und bergrunter. Also eher so ein bisschen was Anstrengendes. Du musstest den Weg nicht nur hin, du musstest auch wieder zurück. Wenn du das dreimal im Jahr machst, sind 30 Tage, dein ganzer Jahresurlaub ist drauf. Also weg. 30 Tage Pilgerfahrt, jeweils eine Woche hin und zurück auf dem Esel, 6 Stunden Tag. Juhu. Aber Kopf hoch. Psalm 84,6 steht, wohl dem Menschen, die Kraft finden in dir, wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten. Wohl den Menschen, die Kraft finden in dir, wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten. Ich finde das interessant. Ich möchte vielleicht mal die, die am See Kinneret wohnen, das sind die, die fern von Gott sind. Und Jerusalem ist der Ort, wo Gott wohnt. Und der Psalmist sagt, wohl denen, die sich zur Wallfahrt rüsten, also die sich aufmachen, die diesen Weg auf sich nehmen, diese 5 Tage auf dem Esel runter zu deinem Heiligtum. Und er sagt, sie werden Kraft finden, wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten. In Vers 8 steht sogar, sie schreiten dahin mit wachsender Kraft. Esel, aber die Kraft wächst. Ich finde, das ist ein interessanter Gedanke, dass wenn wir uns zur Wallfahrt rüsten, dass unsere Kraft wachsen soll. Das ist irgendwie, das ist so ein Paradox. Wenn ich 5 Tage lang jeden Tag eine harte Strecke wandere, bin ich am Ende. Aber hier steht, sie werden an Kraft gewinnen. Ein weiser Mann hat mal gesagt, natürlicherweise driftet der Mensch immer Richtung Couch. Und das ist irgendwie so ein Satz, der bewegt mich sehr häufig. Das ist einfach Das ist mir hängen geblieben, mein lieber Bruder, von all den vielen klugen Worten, die du so sprichst, Sonntag für Sonntag. Natürlicherweise driftet der Mensch immer Richtung Couch. Und ich glaube, ich kann mir das so gut merken, weil ich diese Realität einfach tagtäglich in meinem Leben erlebe. Wenn ich nichts tue, geht es nicht in Richtung Gott, dann geht es in Richtung Couch. Also immer, wenn ich mich entscheide, schauen wir mal, was passiert, ist eigentlich der innere Schweinehund derjenige, der gewinnt. Ich drifte eher ab von Gott, als dass ich zu ihm hintrifte. Ist vielleicht ähnlich wie mit einem Mittagsschlaf. Wer macht von euch ab und an mal einen Mittagsschlaf? Wow, ihr lebt gesund, sehr schön. Ich auch. Und ich denke, jeder kennt das, so 20 bis 30 Minuten sind gesund. Stellt man sich einen Wecker, steht auf, ist fit wie ein Turnschuh. Wer ist wie ich, erlebt es auch häufiger, wenn die Zeit nach hinten raus ist, dass ich nach 30 Minuten den Wecker ausmache und denke, oh, ist das schön. Und dann schlafe ich nochmal richtig ein und dann so eine Stunde später oder zwei wache ich auf und denke mir, ist jetzt aber schon ganz schön lang. Eigentlich sollte ich jetzt aufstehen. Ich bin irgendwie so matschig. Und dann denke ich nochmal eine Stunde drüber nach, dass ich jetzt eigentlich aufstehen sollte und verbringe dann die nächste Stunde damit, zu kämpfen, tatsächlich aufzustehen. Das sind tatsächlich innere Kämpfe, wo ich dann teilweise schon die Bettdecke einmal wegschmeiße und mir dann denke, ach nee, hole ich sie wieder. Und es ist so dieses innere sich wälzen und winden. Und genauso snooze ich auch manchmal mit Gott. Ich weiß eigentlich, dass es jetzt an der Zeit wäre, sich wieder aufzuraffen. Es war schon nicht gut, länger liegen zu bleiben. Aber jetzt wäre es wirklich an der Zeit, wieder aufzustehen und in Fahrt zu kommen. Und eigentlich will ich es ja auch. Ich möchte aufstehen. Ich möchte noch was von dem Tag haben. Aber der innere Schweinehund ist einfach so groß und dieser Kampf ist so anstrengend und genauso fühlt sich das für mich manchmal an, wenn ich weiß, Gott, eigentlich, ich weiß, ich sollte wieder zu dir zurück. Dann verbringe ich erstmal die Zeit, wo ich mich nochmal umdrehe und denke, es ist aber gerade so viel einfacher, hier liegen zu bleiben, ist gerade so viel einfacher, sich nicht aufzumachen. Bis dann irgendwann wird es dringlicher und ich merke, es tut mir gerade gar nicht mehr gut. Und ich weiß, ja Gott, ich sollte. Und dann fängt dieses Ringen an. Ich sollte jetzt aufstehen. Ich sollte mich wieder auf die Suche machen. Wenn du dich heute Morgen danach sehnst, Gott wieder neu zu begegnen, mache ich dir Mut. Wenn du gerade in diesem Kampf drin hängst, in diesem ich sollte und ich müsste, raff dich auf zu dem ersten Schritt und wenn du Gott bittest, gib mir einen Tritt aus dem Bett. Ich muss hier wieder Land gewinnen. Mach dich auf zu Gott und das Geniale ist, dass da eine Verheißung drin steckt. Dass es heißt, glücklich, wer sich aufmacht zur Wallfahrt, zum Haus des Herrn, er wird neue Kraft bekommen und das Nächste, wenn du erstmal aufgestanden bist und die Vorfreude kommt, du dich freust, ja Gott, ich habe es geschafft, wieder aufzustehen und in deine Richtung zu blicken. Und du läufst den ersten Schritt und merkst, oh, jetzt kommt Vorfreude. Jetzt kommt noch mehr Kraft mit jedem Schritt. Und das kann dann noch durch ein Tränental gehen. Das steht in diesem Psalm auch drin. Aber du bist wieder auf dem Weg. Und da ist eine Verheißung drauf, sich wieder auf den Weg zu machen zum Haus des Herrn, zu dem Ort, wo Gott ist. Keiner sagt, dass es einfach ist. Also ich finde, oft hat man so dieses Denken, ja, Gott begegnen ist ja nicht schwer. So ist es immer so in meinem Kopf drin und eigentlich können wir es ja alle und wir haben freien Zugang. Aber meine Realität sieht schon so aus, dass ich mich wirklich auch aufraffen muss, weil ich natürlicherweise in Richtung Couch drifte. Und es hat niemand gesagt, dass da nicht auch eine Willensentscheidung hinten dran steht. Aber wenn wir den Blick auf ihn gerichtet haben, dann werden wir wieder angesteckt. Wenn wir ein Stück von dieser Sonne auf unsere Haut bekommen haben, dann bekommen wir wieder Lust, uns dieser Sonne auch auszusetzen. Das Geniale ist, wir müssen uns nicht damit aufhalten, wenn wir bemerkt haben, oh, ich bin weit weg von Gott. Wenn du gemerkt hast, ich bin gar nicht mehr an dem Ort, wo ich sein soll, dann musst du dich nicht damit aufhalten, dir Gedanken drum zu machen, was du jetzt alles so schlecht gemacht hast und warum du doch überhaupt gar kein Recht hast, wieder in Gottes Richtung zu laufen und warum du jetzt eigentlich überhaupt gar nicht qualifiziert bist, dich zu rüsten zur Wallfahrt zum Haus des Herrn. Denn Gott liebt dich bedingungslos. So wie du bist, nicht so wie du sein solltest. Denn niemand ist so, wie er sein sollte. Das sagt Brennan Manning. Gott liebt dich bedingungslos, so wie du bist, nicht so wie du sein solltest. Denn niemand ist so, wie er sein sollte. Ich möchte dir Mut machen, wirklich, nimm dir Zeit, diese Woche Gott wieder zu begegnen. Nicht in einem schematischen Muster, sondern nimm dir wirklich Zeit, wenn du Bibel liest, ihn zu fragen, was möchtest du mir sagen? Nimm dir Zeit ohne Stress. Mir hilft es total, nicht 10 Minuten, bevor ich dann weiter zum nächsten Termin muss, mich dann nochmal hinzusetzen und die große Erleuchtung zu erwarten, sondern etablier das wieder in dein Leben, dass du dir wirklich Zeit nimmst, um Gott zu suchen. Tauscht euch in den Hausgruppen drüber aus. Was bedeutet das für dich, dich zur Wallfahrt zu rüsten? Was heißt es, sich aufzumachen? Wie funktioniert es in deinem Leben, dich wieder aufzumachen, umzukehren, von der Couch aufzustehen und auf Gott zu blicken? Was hilft dir dabei? In Sprüche 10,3 steht, der Herr lässt niemand verhungern, der nach ihm fragt. Und in Hosea 6,3, lasst uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Dann wird er erscheinen. Das ist so sicher wie der Morgen, mit dem jeder Tag beginnt. Oder wie der Regen, der jedes Frühjahr kommt. Du kannst Gott begegnen. Unsere Realität ist leider oft so, dass wir uns abwenden von ihm, aber er zieht uns wieder zu sich zurück. Es ist nicht deine Bestimmung, dass du in Gottes Ferne bis zu deinem Lebensende bleibst, sondern so sicher wie der Morgen kommt, so sicher wird Gott auf dem Blatt stehen und so sicher wie die Sonne aufgeht, so sicher kannst du ihm begegnen. Der Herr lässt niemand verhungern, der nach ihm fragt. Ich bete für uns, dass es uns so geht, dass unser Herz so erfüllt wird von Gott, dass wir beten können wie der Psalmist. Denn ein einziger Tag in den Vorhöfen deines Heiligtums ist besser als 1000 andere. Lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Das Lobpreisteam darf gerne nach oben kommen. Ja Gott, ich bitte dich, zeig du uns, wie du wirklich bist. Dring du durch den Nebel, der sich oft auf uns legt. Dring du durch unsere Religiosität. Dring du durch unseren Selbsthass. Und lass uns sehen, wie sehr du uns liebst, mit wie viel Hingabe du für uns bist und nicht gegen uns. Gott, ich bitte dich, heil du unser Herz. Und gib du uns eine neue Sehnsucht und ein Verlangen danach, dir zu begegnen, in deine Gegenwart zu kommen. Hilf du uns dort, wo wir uns niedergelegt haben, wieder aufzustehen und uns zu rüsten zur Wallfahrt. Und danke, dass du uns neue Kraft schenken wirst. Das liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Danke, dass selbst im Warten du uns wieder neu zu dir hinziehst.